HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Alfred Dorfer zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Dieser Mann ist ein namhafter Kabarettist aus Wien. Doch das sind bei weitem nicht die einzigen Talente, die unser Gast zu bieten hat. Er singt, er spielt Akkordeon und Gitarre, er schreibt Drehbücher, ist Fußballexperte und gelernter Schauspieler. Herzlich willkommen, Alfred Dorfer.
Ich begrüße Sie.
Wunderschönen guten Abend. Zu Beginn stellt sich die Frage, wie kann man anfangen, was kann man anfangen miteinander? Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir beginnen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Dass jeder mal kurz aufsteht und sagt, was hat für Probleme? 2 Minuten, 4-5 Stunden müssen wir locker. Aber wir haben die Zeit ja nie. Und die Frage, um die es heute Abend gehen wird, ist, kann man die Zeit überlisten? Zum Beispiel mit Gedanken. Wir haben ja angeblich in Gedanken mehr Zeit. Es wird also ein bisschen ums Denken gehen, dennoch wird die Politik vorkommen. kleines Paradoxon gleich zu Beginn. Und wenn ich mir auf dieser Bühne hier etwas denke, zum Beispiel, dann haben Sie nichts davon. Also, wenn ich 2 Stunden lang was denke, werden Sie sich auch was denken. Quasi nichts reden, Sie hören zu. Ältere Ehepaare im Publikum werden sich dann denken, ja, für das hätte man von daheim nicht fortgebracht. Und am Schluss des Abends werden alle Themen quasi zerschwiegen. Es wird ums Denken gehen, nicht ums Gegenteil. Das Gegenteil ist ja nicht Nicht-Denken, sondern positives Denken. Es ist zwar scheiße, aber es ist positiv scheiße. Sie wissen, Optimismus ist ja sehr oft eine Form von Informationsmangel. Besonders in Deutschland.
Ja, Alfred Dorfer, oder kann ich schon sagen, Dr. Alfred Dorfer?
Sie können es sagen, aber es ist nicht notwendig.
Okay, dann herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Promotion, die Sie wann fertiggestellt haben?
Ja, im jungen, zarten Alter von 49 habe ich, nachdem ich wieder begonnen habe mit 45, wo ich mir gedacht habe, das würde ich gerne wieder aufnehmen, habe ich dann das abgeschlossen.
Ja, also es ist selten zu früh und selten zu spät.
Und für deutsche Verhältnisse vielleicht sollte man dazu sagen, ohne Schummeln.
Mhm, ja, stimmt. Ohne Plagiat. Ja. Herr Dorfer, wir konnten ja eben ein bisschen reinhören in Ihr Programm. Was haben Sie gegen positives Denken?
Ich habe etwas gegen das grundsätzliche Vorurteil vor dem, was passiert. Ich habe etwas dagegen, dass man Dinge nicht so sieht, wie sie sind und dann es positiv nützt, sondern dass man von vornherein versucht, Dinge positiv zu sehen, obwohl sie nicht positiv sind.
Was ist nicht positiv zum Beispiel?
Es ist zum Beispiel nicht positiv, wie sich unser Bildungssystem entwickelt. Und ich glaube, da kann man Deutschland und Österreich ziemlich unter einen Hut sehen. Diese Tendenzen, das immer zu beschönigen. Also man sagt, ja, das sind so Einzelfälle und das ist der Zug der Zeit und das Lernen verändert sich, die Sprache verändert sich. In Wirklichkeit verfällt die Sprache aber und unser Umgang mit Sprache verfällt und daher verliert die Sprache im Wesentlichen das, was sie sein soll, in diesem Fall nämlich den Werkzeugcharakter und wird nicht mehr verlässlich.
Sie touren gerade durch die deutschsprachigen Lande mit Ihrem aktuellen Programm oder ist es ein Stück? Es heißt Bis jetzt, das ist so eine Art Rückschau, kein klassisches Best-of, sondern eher so ein Rückblick der letzten 53 Jahre, denn so alt sind Sie inzwischen.
Jawohl.
Das ist so eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen, vielleicht mischen Sie die auch ein bisschen mit den Erlebnissen von anderen in ähnlichem Alter. Und manchmal hat man den Eindruck, Sie fragen sich da, oder so ist es ja in der Lebensmitte oft, wenn man bilanziert, was war, was kommt, beziehungsweise das kann doch nicht alles gewesen sein. Hat Sie da so eine Art Midlife-Crisis getrieben?
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlagwort, das man immer gerne verwendet, wenn, ich sage jetzt mal, Männer in einem gewissen Alter die Orientierung verlieren.
Mhm.
Und diese Orientierung kann dadurch verloren gehen, dass man sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich bin am Ende der Straße und kenne das Morgen nicht und den nächsten Schritt nicht. Oder es kann dadurch entstehen, dass man das dringende Gefühl hat, etwas versäumt zu haben.
Wie war das bei Ihnen?
Na, bei mir war das eher die erste Reform. Das heißt, ich hatte nie das Gefühl, etwas versäumt zu haben, weil ich immer versucht habe, mein Leben so zu leben, wie es kommt. Ich hatte eher dieses Phänomen, wo man sagt, aha, aber an gewissem Alter beginnt ja die Uhr zu ticken. Vergänglichkeit wird sozusagen augenscheinlich. Und dann stellt sich die Frage, wie füllt man eigentlich sozusagen das letzte Drittel, um mit dem Eishockey zu sprechen. Und das alles mit diesem Bewusstsein der Endlichkeit. Und das macht eher dann ein Gefühl, das ich nicht als Midlife-Crisis bezeichnen würde, sondern das ist eine Orientierung nach dem Sinn.
Naja, Sie, Herr Dorfer, haben ja das letzte Drittel unter anderem sehr anständig gefüllt, indem Sie zunächst Ihr Studium, das Sie abgebrochen hatten, Germanistik, Theaterwissenschaften, wieder aufgegriffen haben, die Diplomarbeit geschrieben haben und dann schließlich noch die Dissertation drangehängt haben. Was für ein Thema eigentlich?
Das Thema war Satire in restriktiven Systemen und die politische Funktion von Satire.
Ja, das ist die eine Sache. Und wie haben Sie die Zeit noch überwunden, diese Gedanken, die Sie da plötzlich überfallen haben? Was fange ich jetzt mit dem letzten Drittel an?
Ich hatte eine sehr, sehr eigenartige Form der Therapie gewählt, die mir so kam, nämlich ich habe mein Italienisch perfektioniert. Mhm. Und bin immer nach Rom gependelt. Das wurde sowas wie ein zweites Zuhause. Und habe schon auch überlegt, dort endgültig hinzugehen, weil das einfach eine wahrscheinlich die tollste Stadt ist, die ich kenne. Und habe dann einfach diese Sprache, die ich von Kind auf geliebt habe, aber immer nur so halb konnte oder so ein bisschen, perfektioniert.
Naja, das ist aber schon ein ganz schönes Zeitpensum. Touren, Programme schreiben, dann Dissertation, dann zwischendurch nach Rom, Italienisch lernen. Wie haben Sie das alles untergebracht?
Ich hatte immer das Gefühl, ich verschwende meine Zeit sonst mit nichts. Also ich ich gehe nicht gewandt einkaufen, ich gehe nicht shoppen und sonst.
Naja, ist es denn was geworden mit dem Italienisch?
Ja, ich glaube, es ging ganz gut. Also nicht perfekt natürlich, das schaffst du nicht, wenn du dort nicht lebst, wo ich hin wollte.
Naja, Sie leben ja jetzt in Wien, schon seit 53 Jahren. Wird das denn noch was mit den Umzugsplänen nach Rom?
Das Problem mit Rom wäre gewesen, dass ich sehr, sehr hohe Pendlerzeiten hätte, um hier nach Deutschland zu fahren oder nach Wien zu fahren, um meinem Beruf nachzugehen, weil ich meinen Beruf in Italien nicht ausüben kann.
In Rom kennt sie ja kein Mensch, nicht negativ gemeint, das ist nun mal so bei deutschsprachigen Kabarettisten, wenn sie im Ausland sind.
Nein, das ist auch sogar gut, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche.
Was ist daran so gut?
Ich bin nach Rom gefahren, eben mit dem Gefühl, dort kennt mich niemand. Das heißt, ich fange sozusagen auch ohne Prominenz wie ein ganz normaler Mensch an zu leben.
Haben Sie denn das Gefühl, Ihre Prominenz verleitet andere Menschen dazu, sich anders zu verhalten Ihnen gegenüber, als sie sich verhalten würden, wenn sie sie nicht kennen würden?
Das ist in Deutschland nicht so akut, weil ich in Deutschland ja nicht prominent bin. Und das war auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, eigentlich mehr als die Hälfte der Zeit in Deutschland aufzutreten, weil ich hier in Ruhe gelassen werde und hier keine große Nummer bin und auch nie eine große Nummer werden werde. Und das finde ich sehr angenehm.
Na, das klingt sehr bescheiden, was Sie sagen, Herr Dorfer, denn in Deutschland sind Sie in der Kleinkunstszene, in der Kabarettszene schon sehr prominent. Sie haben unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten, sind auch mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet worden, ein ebenso renommierter Preis. Dass Sie unbekannt hier sind, das kann man so nicht sagen, auch was die stets ausverkauften Theater angeht, in denen Sie auftreten. Jetzt kommen wir nochmal auf das Stück zurück. Bis jetzt. Zu Beginn gibt es da Einblicke in Ihr privates Fotoalbum eines offenbar braven Jungen, also Bilder aus den 60er, 70er Jahren, die fast jeder aus dem eigenen Leben kennt. Schultüte, Kommunionsanzug vor oder nach dem Abitur, weiß ich nicht so genau. Im Hintergrund eine Wohnsiedlung. Also eigentlich sehen so eher zukünftige Lehrer aus. Was hat Sie zum Kabarett gebracht?
Man kann es auch so sagen, was hat mich dazu gebracht, nicht Lehrer zu werden?
Ja, dann sagen Sie es so.
Das war ganz einfach, weil meine ganze Familie sind Pädagogen.
Aha.
Das heißt, für mich war klar, ich werde alles, nur eines nicht. Und es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Kabarettisten sind ja eigentlich verkappte Lehrer, weil sie auch so einen kleinen Bildungsauftrag haben. Und das Schicksal hat mich dann wohin geführt? Nämlich, dass ich jetzt durch diese Dissertationsgeschichte und die Uni einen Lehrauftrag bekommen habe auf der Universität in Graz für Germanistik und jetzt eigentlich doch dann dort gelandet bin, das ist eine Ironie meiner Biografie, wo ich eigentlich nie hin wollte.
Und, macht es Ihnen Spaß?
Es macht mir riesigen Spaß, offensichtlich sind die Gene stärker.
Das sagte Kabarettist Alfred Dorfer, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Auf Tour ist er mit seinem Stück Bis jetzt, politisch, hochphilosophisch, satirisch, lustig und unterhaltsam. Herr Dorfer, muss Kabarett auch unterhaltsam sein?
Ja, natürlich muss Kabarett unterhaltsam sein. Also da spreche ich natürlich jetzt als Wiener, weil bei uns der Humor sozusagen Teil des täglichen Lebens ist. Humor ist bei uns auch Lebensbewältigung und gehört dazu. Und insofern ist es für uns unvorstellbar, dass es eine Form von Satire gibt, die nicht auch humoristisch ist oder unterhaltsam ist.
Ja, Dieter Hildebrand, Gott hab ihn selig, der hat ja mal gesagt, Kabarett kommt von Zorn. Sehen Sie das auch so?
Am Anfang ganz sicher, weil du als junger Mensch aus Zorn auf die Bühne gehst. Also das ist die Triebfeder, eine Mischung aus Zorn und auch ein bisschen Befürchtung. Das heißt, die Befürchtung, wird das was? Bin ich überhaupt der Richtige? Zweifel. Das ist der Motor. Das Problem ist nur, dass dann, wenn ein gewisses Lebensalter erreicht ist, muss zu diesem Zorn noch etwas dazukommen, weil sonst wird es peinlich, weil man sich dann als älterer Mensch wie ein Junger benimmt und das ist immer unangenehm.
Ja, so ein Berufsjugendlicher, das macht sich nicht so gut für einen 53-Jährigen. Ja. Und das sind Sie ja immerhin inzwischen, obwohl Sie nicht so aussehen, muss ich Ihnen schon komplimentieren.
Vielen Dank.
So dieses spitzbübische Jungenhafte haben Sie sich doch noch erhalten. Und Herr Dorfer, Sie schimpfen eigentlich nie auf der Bühne. Sie sind immer sehr nett, sehr charmant. Nie kommt mal so der erhobene Zeigefinger oder ein lautes Wort. Sind Sie im richtigen Leben auch so?
Nein, es war früher natürlich so, dass ich sehr leicht in Zorn geraten bin. Und durch die Zeit wird das eher dann abgenützt. Stets in Wallung zu geraten, wenn Ihnen was nicht passt oder wenn irgendwelche Umstände. Das ist bei mir eher eine Erscheinung gewesen, die jetzt länger zurückliegt.
Und es ist so eine Art disziplinarische Übung auch für Sie, da sich zurückzuhalten, wenn Sie vielleicht auf dem Weg sind, sich jetzt aufzuregen oder sich über etwas zu ärgern?
Nein, es sind einfach durch die Jahre die Situationen mit einer gewissen größeren Gelassenheit zu betrachten in meinem Blickfeld.
Ja, ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man älter wird. Ja, Kabarettisten, das sind ja eher Menschen, die Publikum anlocken, sagen wir so 40 plus vielleicht. Bei Ihnen sind vergleichsweise junge Menschen im Publikum. Woher kommt's? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich denke, dass viel noch von den Filmen auch kommt, die ich gemacht habe und von der Fernsehpräsenz, dass sehr viele Junge. Und weil Sie vorher gesagt haben, ist es ein Stück oder ist es ein Programm? Die Art meiner Dramaturgie ist eigentlich assoziativ. Das heißt, ich spiele so, wie wir denken. Mhm. Also wo man sagt, es gibt keine lineare Handlung, also aristotelisch quasi, sondern ich versuche hier assoziativ die Handlung voranzutreiben. Und eigentlich wirkt das wie Filmschnitte. Und ich glaube, dass das eine Form ist, die die Jungen anspricht.
Tja, einer dieser Filme war zum Beispiel Indien, den Sie zusammen mit Josef Hader gemacht haben. Und der war ja eigentlich auch mal ein Bühnenstück. Ja, und dann haben Sie irgendwann ein Drehbuch geschrieben, Sie und Hader, und es wurde ein Film daraus. Mhm. Und das gab es noch ganz oft danach bei ganz vielen Ihrer Bühnenstücke. Wie hat sich das entwickelt?
Das hat sich so entwickelt, dass ich versucht habe, von der Bühne auszugehen, in ein anderes Medium zu transformieren. Und das wurde natürlich auch nicht sehr gerne gesehen in gewissen Kreisen, weil das als eine Verletzung eines gewissen Tempels gesehen wurde.
Ja, in welchen Kreisen?
Cineastenkreisen natürlich, ja. Auch vom sogenannten Feuilleton, das es ja bei uns in Österreich nahezu nicht gibt. Um das mal klar zu sagen. Und das Feuilleton hat ja auch immer wieder was Selbstherrliches. Ne? Und daher wird da eher so etwas, was autark funktionieren kann, ohne Sanctus, immer ein bisschen scheel angesehen. Und das war der Fall. Wir hatten sehr viele Zuschauer und wahnsinnig schlechte Kritiken. Ja. Und das war mir aber wurscht, traditionellerweise, und daher hat das funktioniert.
Ja, der Film ist Kult, heute noch. Also meine Tochter ist knapp über 30 und die liebt diesen Film. Also, und sie war, glaube ich, damals, als
muss
sie
neun gewesen sein, sowas, ja.
Kann ich mir vorstellen, dass diese Kreise dann nicht gerade erfreut sind. Da kommen so zwei junge Burschen daher, die scheinbar durch Zufall auf die Kabarettbühne geraten sind, weder Film studiert haben noch sonst was und dann eben dann so einen riesigen Erfolg haben. Ja, wie nennen Sie das eigentlich, was Sie machen? Ist das Theater? Ist das Kabarett? Ist das Comedy?
Man muss unterscheiden. Das, was hier in Deutschland als Kabarett verstanden wird, gibt es in Österreich eigentlich nicht. Wir sagen ja auch anders, nämlich Kabarett.
Kabarett, ja.
Und daher ist bei uns diese Möglichkeit, dass man Kabarett und Comedy unterscheidet, gar nicht gegeben. Also diese strikte Kategorisierung, weil wir, also ich rede jetzt von meiner Generation, Kabarett immer als Theaterform gesehen haben. Niemals als literarische oder musikalische Form, sondern als Form von Theater, von Satire-Theater. Das heißt, eigentlich machen wir satirisches Theater, so würde ich das bezeichnen, und hat eigentlich mit dem, was man hierzulande als politisches Kabarett versteht, wenig zu tun.
Ist ja auch eigentlich egal, wie man es nennt, Hauptsache es ist gut. Es gibt ja so Kabarettisten, die nehmen sich dann einen vor aus der Politik und machen die danach, parodieren sie oder kritisieren sie für ein bestimmtes Verhalten, für bestimmte Sätze. Das machen sie nicht. Warum nicht?
Es ist so, im Laufe meiner Geschichte ist etwas dazugekommen, was jetzt sehr seltsam klingt, vielleicht aus dem Mund eines Satirikers, nämlich, dass die wirklich gute Satire nur mit Verantwortung existieren kann. Und das meine ich so, dass es irgendwann mal notwendig ist, zumindest partiell, weil ganz gelingt das natürlich nie, den Spott zu überwinden. Das heißt, man sucht sich sozusagen einen Scapegoat, einen Sündenbock, verbündet sich mit dem Publikum und man lacht dann über Dritte.
Ja.
Das halte ich im Grunde genommen natürlich für sehr befreiend und wir machen das alle. Also ich nehme mich hier nicht aus, ich setze mich da nicht drüber. Das heißt, man muss Kraft der Möglichkeit, in die Öffentlichkeit gehen zu können, diese kleine Machtposition zu haben, sich darüber im Klaren zu sein, dass man damit Verantwortung übernimmt. Und nach diesem Gesichtspunkt auch seine Stücke aussuchen muss.
Das sagt Alfred Dorfer, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur und durch die deutschsprachigen Lande tourt mit seinem Programm Bis jetzt. Und Sie haben sich auch Wunschmusik mitgebracht, Herr Dorfer.
Ja.
Der erste stammt von Gian Maria Testa, Un Aeroplano a Vela, das heißt so viel wie Segelflugzeug.
So ist es, ja.
Haben Sie etwa einen Segelflugzeugschein?
Das ist ein Geschenk. Das ist ein Lied an eine Frau, nehme ich an,
ja,
wo ihr was schenkt. Und ja auch, wenn sie dann gehen muss, also wenn sie ihn verlassen muss, was ihr alles schenkt.
Oh, das Flugzeug ist nicht schlecht.
Ja, aber vielleicht ist das auch ein hohles Versprechen.
Un transatlantico di carta ti regalerò. Quando dovrai partire, un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire. E il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere.
Gian Maria Testa war das und sein Lied hieß oder heißt Un Aeroplano a Vela. Das hat sich Alfred Dorfer gewünscht, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur, gerade durch die Lande tourt mit seinem Programm Bis jetzt. Schlabberett hieß ihre erste Gruppe. Wie kam es dazu?
Es ist eigentlich aus dem universitären Bereich entstanden und aus der Nähe zum Theater. Und das auch keine Option, die bis ans Lebensende angedacht war. Uns war klar, das machen wir jetzt ein paar Jahre und dann wird das wieder verebben.
Sie sind ja auch immer wieder mit einer grandiosen Band unterwegs. Drei Musiker, einer von ihnen ist auch als Solist, der Günter Pahl, ja, als Gunkel, steht er auch selbst auf der Bühne. Und war denn auch schon mal einer bei Ihnen im Publikum so von der Sorte, die Sie gerne kritisieren bzw. entlarven? Also ein Immobilienmakler zum Beispiel oder ein Investmentbanker oder irgendwelche fragwürdige Politiker, die für bestimmte Dinge stehen.
Das kann sein, aber die melden sich ja nachher nicht bei mir.
Die tarnen sich dann.
Und sagen, sie haben mein Leben verändert, ich werde jetzt alles verkaufen und mache einen Bauernhof auf.
Kann ja sein, dass sie Fanmails dieser Art kriegen oder so.
Nein, lustigerweise, die melden sich dann nicht. Aber es kann sein, dass da solche dabei sind. Im Grunde genommen ist es aber wichtig, dass das, was auf der Bühne stattfindet, auch in einem hohen Maße selbstironisch ist. Mhm. Das heißt, sobald sich der Künstler ausnimmt aus dem, was er kritisiert, wird es unglaubwürdig. Das war mir auch immer ein Anliegen. Ich wollte niemals ein Nischen-Kasperl sein, wo man sagt, ich spreche jetzt eine bestimmte Gruppe an und wir sind uns ohnehin einig und verbünden uns gegen eine. Deswegen ist es auch wichtig, niemals politisch korrekt zu sein, weil man das Publikum immer verstören kann damit, finde ich.
Weil es sich mal mit dem Konsum, also mit der niedrigsten Stufe des Menschseins klappt, schleicht sich plötzlich auf der Lebensreise ein Gefühl ein wie Midlife-Crisis. Sie wissen, was das heißt, lange unterwegs und nichts ist los. Jetzt wäre eine Tanzpantomime gekommen von meiner Seite aus, beste Nummer des Abends. Aber ich spiele sie ganz bewusst nicht, damit auch die Jüngeren ein bisschen besser reinkommen in das Gefühl von Midlife-Crisis. Nämlich, da wäre was gewesen. Das haben wir versäumt und bald ist es aus. Weiß schon, da kann nicht jeder lachen. Können Sie sich erinnern, wie glücklich wir waren am Beginn des Abends? Gut, wir haben uns nicht gekannt, aber damals, wir hätten alle Chancen gehabt, wir hätten alles machen können, wir hätten was töpfern können. Oder für die intellektuellen Publikum, für die Akademiker, denen das zu dünn ist, vielleicht töpfern gegen Rassismus. Mit den Grünen.
Alfred Dorfer, ein Kabarettist, der auch mit Selbstironie nicht spart. Heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Dorfer, wir leben ja in einer demokratischen Landschaft. Da können ja selbst Kabarettisten sagen, was sie wollen. Manchmal habe ich den Eindruck, das stört die Regierenden gar nicht, sondern das trägt eher dazu bei, dass sich die bestehenden Strukturen stabilisieren. Kann das sein?
Es ist in jedem Fall so, dass Satire auch eine stabilisierende Funktion hat für die Mächtigen. Und wenn ich zum Beispiel ein Mächtiger wäre, würde ich so viel Satire als nur möglich zulassen und fördern, um dann sagen zu können, ich bin ein liberaler Geist, vertrage Kritik sehr gut und nehme das alles sehr ernst.
Naja, Sie müssen es wissen, denn Sie haben ja Ihre Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben, Satire in Diktaturen, jetzt abgekürzt. Mhm. Ich erinnere mich an die DDR. Da war ja das Kabarett schon eine ganz große Sache. Ich glaube, in jedem Verein, in jedem Dorf gab es irgendein ein Kabaretttheater. Hatte das genau damit auch was zu tun?
Man muss unterscheiden bei der DDR vor 61, nach 61. Mhm. Als die Grenzen noch offen waren, hatte diese Form von Kabarett natürlich auch die Funktion, eine gewisse kulturelle Abwanderung zu verhindern. Dass man sagt, wir haben eine autochthone Form gefunden und es ist nicht mehr notwendig, von Ostberlin nach Westberlin zu gehen. Tag für Tag gab es ja eine wahnsinnige Fluktuation. Und da waren auch Möglichkeiten, so wie das Stachelschwein, diese Fernsehproduktion, wo man sagt, man schafft eine Identität dadurch gegenüber dem Westen. Und nach dem Mauerfall war es dann so, dass diese Kabarettform natürlich eine Ventilfunktion hatte auch und auch die berühmte, es kommt ja immer vor, diese Feigenblatt-Geschichte, wo man sagt, ich lasse das zu, ich subventioniere das natürlich. Und das Lustige nach 89 war ja dann, dass alle Kabarettisten gemeint haben, sie waren sowieso immer dagegen.
Ja, nur bei dem DDR-Kabarett gab es ja so gewisse Codes, in welchen Codes man was über wen gesagt hat. Denn die mussten ja immer davon ausgehen, da sitzt einer von der Stasi im Publikum. Ja. Ne? Würden Sie heute sagen, Herr Dorfer, was das angeht, gibt es immer noch einen bestimmten Unterschied in der Denke, in der Sprache, in der Art und Weise, Dinge zu formulieren in der Satire im Kabarett zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen?
Ich glaube, es ist so, dass wenn du in einer Diktatur Satire machst, dass du wesentlich subtiler sein musst.
Ja.
Und das betrifft aber auch das Publikum. Das heißt, auch die Hellhörigkeit des Publikums, das zwischen den Zeilen zu lesen, muss in einem hohen Maße ausgebildet sein, als wenn man wie in demokratischen Verhältnissen alles direkt sagen kann. Und du merkst es auch heute noch, wenn du zum Beispiel in Leipzig unterwegs bist, in Dresden und dort auftrittst, dass das Publikum sehr, 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 sehr subtil reagiert.
Brauchen die nicht so lange wie das Publikum im Westen, um Dinge zu verstehen?
Na, also du hast das Gefühl, dass die, die diese Zeit noch erlebt haben und im Publikum sitzen, die Zwischentöne einfach, so wie wenn das ein gelerntes Muster wäre. Und deswegen ist es natürlich so, dass du in einem restriktiven System als Satiriker wesentlich subtiler arbeiten musst.
Das klingt ein bisschen so, Herr Dorfer, als ob Sie das auch genießen, wenn das Publikum subtiler denken kann oder das Gesagte zwischen den Zeilen schneller aufnehmen kann, dass das für Sie als Kabarettist auch so eine Bescheinigung Ihrer guten Arbeit ist, sage ich jetzt mal.
Oder es ist eine Bescheinigung einer gleichen Wellenlänge. Im Grunde genommen hat sich auch das verändert. Es ist auch wieder sehr seltsam, was ich sage. Aber ich glaube, dass man sich am Anfang einer Karriere vor dem Publikum eher fürchtet.
Warum?
Naja, du bist allein und da sitzen 300 und sie sind im Dunkeln und du bist im Licht. Das ist grundsätzlich...
Alle Augen schauen auf dich.
Genau. Und du hast Angst vor dieser Nebulosität eines Dialogpartners, den du gar nicht siehst, sondern nur rhythmisch wahrnimmst eigentlich. Und irgendwann mal beginnst du damit zu spielen, aber das dauert eben Jahre.
Naja gut, das ist aber nicht der Grund, warum Sie Ihre tolle Band damit auf die Bühne genommen haben. Die machen nun wirklich gute Musik. Das war nicht der Grund, dass Sie nicht so alleine da oben stehen wollten?
Nein, weil ich einfach mischen wollte. Ich wollte eine Form finden, wo Musik quasi Teil des Textes ist. Also nicht Begleitung, wo man sagt, jetzt kommt ein Lied, dann kommt wieder ein Text, sondern dass man eigentlich Musik und Text verwebt.
Warum sind Sie nicht ganz normaler Schauspieler geblieben? Sie haben ja doch eine renommierte Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar gemacht.
Nein, da bin ich durchgefallen. Ich bin nicht aufgenommen worden aufs Max-Reinhardt-Seminar.
Sondern?
Ich habe das einfach dann weitergemacht privat am Konservatorium und so weiter. Und habe dann die Prüfung sozusagen, die Staatsprüfung extern gemacht.
Naja gut, da sind Sie ja nicht der einzige Schauspieler oder der einzige Gute aus dem, was geworden ist, dem man mal gesagt hat, er sei nicht talentiert oder ähnliches. Was hat Sie dann dazu befähigt, dass Sie nicht mutlos geworden sind, dass Sie nicht aufgegeben haben, wenn Sie da schon so von so höchst offiziöser Stelle so eine Ablehnung bekommen haben?
Erstens einmal habe ich nie an die höchst offiziellen Stellen geglaubt. Schon als junger Mensch nicht. Und das heißt, ich habe mir gedacht, es gibt keine Instanz, die mir meinen Lebensweg vorschreiben kann oder verhindern kann. Und dann habe ich begonnen, selbst Texte zu schreiben, die Ausbildung zu machen, das Studium zu machen und habe dann begonnen, mich auf die Bühne zu stellen und es einfach auszuprobieren. Und wollte sozusagen dem Publikum als Regisseur überlassen, ob ich fähig genug bin für diesen Job.
Diese Infragestellung der Autoritäten, hat das möglicherweise etwas damit zu tun, wie Sie aufgewachsen sind mit Ihrer Mutter? Also sie war alleinerziehend, der Vater war über weite Strecken nicht vorhanden.
Wäre eigentlich normalerweise umgekehrt, dass wenn der Vater da ist, dass man was gegen Autoritäten
hat. Ach so, also so sehen Sie das.
Ja. In meinem Fall hat das eher anders geprägt. Ich fand das großartig, wie eine alleinerziehende Mutter mit sehr, sehr wenig finanziellen Möglichkeiten die Kinder so durchbringt in dieser Zeit, ohne dass die Kinder das Gefühl haben, es fehlt was.
Ja.
Also materiell. Mhm. Das fand ich, war die Großleistung meiner Mutter, wo ich bis heute nicht verstehe, wie sie das gemacht hat. Und ich hatte eigentlich nie etwas gegen Autoritäten, weil Autoritäten heißt ja nicht nur, dass man jemanden ansehen kann als etwas, sondern ich hatte immer was gegen falsche Autoritäten. Ich hatte etwas gegen arrogierte Geschichten, und zwar in jeder Hinsicht.
Was wäre für Sie so eine falsche Autorität?
Wenn jemand Kraft seines Amtes glaubt, etwas sagen zu können, also zum Beispiel, um auf meinem Job zurückzukommen, wenn jemand glaubt, nur weil er seine Texte in Zeitungen veröffentlichen darf, auch eine Urteilsfähigkeit zu haben, wo man aber erkennt, dass es völlig ahnungslos ist.
Ja, wenn einer es nicht aus eigener Erfahrung erkennt. Der Vater, der nicht da war, hat er Ihnen gefehlt? Und wenn ja, wie sehr?
Ich glaube, für Buben fehlt der Vater immer. Und zwar primär als Reibebaum.
Hatten Sie dann einen Ersatz für diese Reibungen der Pubertät?
Ja, ich glaube, dass der richtige Vater durch nichts zu ersetzen ist. Ich habe es dann bei meinem Sohn gemerkt, du bist natürlich der Weißclown. Du bist derjenige, wo immer die Grenze ausgetestet wird, was zum Teil sehr mühsam ist, also für den Vater natürlich. Mhm. Aber das ist eben die Funktion, die man annehmen muss, sobald man einen Sohn hat.
Ihr Sohn ist 1990 geboren, erzählen Sie in Ihrem Stück bis jetzt. Also dann ist er jetzt 24 Jahre alt. Ja, da ist er ja durch die gröbste Pubertät durch, würde ich mal sagen.
Ja.
Hatten Sie denn selbst Kontakt mit Ihrem Vater oder ist er völlig verloren gegangen, dieser Mensch?
Ich hatte sporadisch Kontakt. Nein, nein, der ist nicht verschwunden. Er ist leider schon lange tot. Aber... ich habe dann, als ich dazu alt genug war, den Kontakt gesucht. Natürlich, weil ich eben immer diese Antworten haben wollte, wo ich dachte, die nur er beantworten kann.
Und hat er Ihnen die Fragen beantwortet?
Dann? Letztendlich ja.
Wie sind Sie ausgefallen? Welche Fragen, welche Antworten?
Die Fragen sind natürlich immer, glaube ich, die du an deine Elterngeneration hast und je nach Geschlecht unterschiedlich. Warum habt ihr das Leben so gelebt, wie es gelebt hat? Und warum habt ihr mich so eingebunden, wie ihr mich eingebunden habt? Ich glaube, das sind die zwei zentralen Fragen, nämlich was die Person der Eltern losgelöst vom Kind und in Bezug zum Kind betrifft. Und da kann auch schon die offensichtliche Hilflosigkeit dieser Person eine Antwort sein. Mhm. Wo man sagt, okay, ich kann Frieden schließen mit einer Verhaltensweise, indem ich erkenne, dass diese Person, Mutter, Vater, nicht anders konnte. Und das ist für ein Kind, meine ich, schwer zu akzeptieren, weil du eine lange Zeit ja annimmst, die Eltern können alles. Die Eltern sind die, die dir das Leben sozusagen zeigen und sie haben einen gewissen Unfehlbarkeitsanspruch. Und je älter du wirst, desto mehr merkst du, wie hohl das ist. Und irgendwann mal kannst du dann sozusagen das verstehen.
Das sagt der Kabarettist Alfred Dorfer, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und in Ihrem Fall, Herr Dorfer, ist es ja letztlich gut ausgegangen. Denn wie Sie eben so gezielt und so bestimmt gesagt haben, ich lasse mir von niemandem sagen, sinngemäß, wie ich mein Leben zu leben habe. Und Sie sind Ihren Weg gegangen und sind ihn letztlich ja auch erfolgreich gegangen. Und damit kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Das ist das Briefduett aus der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Es singt Anneliese Rothenberger. Oh. Und die hat in diesem Fall eine Doppelrolle, nämlich Contessa und Susanna. Wie kommt es zu diesem Wunsch, Herr Dorfer?
Ich fand dieses Duett immer wahnsinnig schön. Ich habe ja klassisches Klavier gelernt, 6 Jahre als Kind. Weil man irrtümlicherweise annahm, ich wäre besonders musikalisch. Und dadurch gehst du natürlich durch die ganze klassische Schule, begegnest dann Bach und begegnest Mozart und Beethoven. Und für mich war Mozart einfach die Erhellung. Und hätte es Mozart nicht gegeben, hätte ich überhaupt nach 2 Monaten schon aufgehört, wieder Klavier zu spielen.
Anneliese Rothenberger in einer Doppelrolle, nämlich Susanna und Contessa. Das war das Briefduett aus der Hochzeit des Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Alfred Dorfer hat sich's gewünscht, der eben etwas zu bescheiden gesagt hat. Ich habe mal 6 Jahre lang klassisches Klavier gelernt, weil man damals dachte, ich sei so etwas wie musikalisch. Jetzt haben Sie ja schon wieder so tief gestapelt, Herr Dorfer. Denn immerhin spielen Sie Akkordeon, Sie spielen Gitarre und Sie singen. Also wenn das nicht musikalisch ist?
Schon, aber es gibt Menschen, die können wirklich gut singen und dieser Unterschied ist dann schon groß.
Wenn wir nochmal auf Ihre Mutter zurückkommen, die Sie und Ihre Schwester alleine erzogen hat über die größten Strecke Ihrer Kindheit. Heute engagieren Sie sich nicht nur finanziell für alleinerziehende Mütter. Hat es diesen Hintergrund?
Ich bin sicher, dass es das hat, weil ich glaube, dass es noch schwieriger geworden ist, sozial und auch finanziell, seine Kinder allein hochzubringen. Als Frau, und es sind meistens Frauen, und zusätzlich zu anderen Problemen, die sich daraus ergeben, dass man eben nur alleine mit seinen Kindern ist, soll wenigstens die monetäre, also die ökonomische Seite etwas gelindert werden. Und deswegen habe ich da so einen Fonds gegründet und ich verteile das Geld nicht, weil ich ja keine Ahnung habe, sondern ich speise diesen Fonds und die Caritas in Wien versorgt damit alleinerziehende Mütter.
Tja, sehr löblich. Ein Programm, das haben Sie zusammen mit Florian Schäuber gemacht, das heißt Ballverlust. Und dabei geht es, wie der Name schon sagt, um Fußball. Und der kleine Alfred, vielleicht auch der größere, war auch ein ganz großer Fußballfan. Und der große ist es immer noch. Und sie haben ja auch mal richtig Fußball gespielt früher. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen für Sie, Fußballer zu werden, so richtig profimäßig?
Das war natürlich eine Möglichkeit in den 70er Jahren. Allerdings war mir dann relativ klar, dass ich das Talent dazu nicht habe. Also da war es ganz klar, dass das jetzt nicht reicht für eine wirkliche große Profikarriere. Und deswegen habe ich das dann nur mehr hobbymäßig betrieben und habe dann ganz damit aufgehört, weil es ja ganz viele ältere Männer gibt, die dann wieder Fußball spielen und sich dann gleich mal das Kreuzband reißen. Und das kann ich nicht brauchen.
Im Fußballclub der Kabarettisten. Naja, aber so einfach ist ja jetzt der Schritt auch nicht, dass Sie vom Fußball den anderen Weg gegangen sind.
Das zeichnet mich eigentlich immer aus, dass ich, wie heißt das? Im Wienerischen sagt man, man ist mit einem Hintern auf zwei Kirrtagen, ja? Oder auf mehreren Kirrtagen. Das heißt, ich war nie besonders fokussiert, auch nie strategisch, nie taktisch veranlagt. Das heißt, die Frage, die oft gestellt wird bei Interviews, wo sehen Sie sich in 4 Jahren, ja, war für mich immer unmöglich zu beantworten, weil ich niemals einen Plan hatte. Und als Bub hatte ich auch die Vision, Chirurg zu werden. Das war eigentlich mein erster Wunsch.
Chirurg, wie kommen Sie dazu?
Weil das für mich noch immer ein wahnsinnig faszinierender Beruf ist.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Weil ich dann draufgekommen bin im Laufe der Zeit nach der Matura, dass ich haptisch dazu nicht geeignet bin und auch vom Nervenkostüm, glaube ich, dazu nicht geschaffen bin. Und da ist es wohl gescheiter, man wird Kabarettist, weil das ist weniger lebensgefährlich fürs Publikum.
Das ist nicht ganz so blutig, ja, das stimmt. Sie sagten gerade, Pläne habe ich nie gehabt. Ein bisschen hört man es ja schon auch in gezielten Sätzen aus Ihrem Programm bis jetzt, denn auch da. Mhm. Sie stellen in Frage, dass der Weg das Ziel ist.
Ja.
Beziehungsweise ist das Ziel dann weg? Auf so einen Satz muss man ja auch erstmal kommen. Ist das auch so eine Frage, die sich aus Ihren persönlichen Erlebnissen, aus Ihren persönlichen Zweifeln fragen, was soll ich tun? Wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben? Kommt.
Diese Fragen stellt man sich, glaube ich, als Künstler ja, wenn man seinen Job ernst nimmt, immer. Und das ist für die Umwelt manchmal sehr, sehr mühsam, natürlich.
Für die Freunde, die Frauen, ja, privates Umfeld.
Fürs private Umfeld ist das manchmal, glaube ich, auch ein bisschen enervierend. Deswegen habe ich die Strategie gewählt, mein Umfeld mit diesen Zweifeln nicht zu behelligen. Das heißt, das eigentlich mit mir auszumachen. Und ich glaube, das ist fair. Weil dieser ständige Kampf natürlich schon immer auch die Sache von einem selbst ist.
Nur weil Sie nicht über diese Dinge sprechen, heißt es noch lange nicht, dass Sie sie nicht hätten.
Nein, natürlich brodelt diese Geschichte in einem, aber man belästigt die anderen damit nicht.
Ist es auch eine Form von Existenzangst, die Sie mitunter überfällt?
Ja, und zwar in den ersten Jahren ist diese Existenzangst ökonomisch festgebunden. Mhm. Das heißt, dass man sagt, kann ich davon leben? Werde ich immer davon leben können? Kann ich meine Familie ernähren? Kann ich und so weiter.
Können Sie?
Ja, mittlerweile ja. Aber ich habe zu Geld einen sehr, sehr entspannten Umgang. Und das verdanke ich meiner Mutter.
Mhm. Das heißt?
Für mich ist das keine große Sache.
Ja.
Also ob ich es habe oder nicht habe, ist mir ab einem gewissen Grad egal.
Vielleicht denkt sich uns nur einer, es gibt so Kranke. Vielleicht sind wir nur gerade eben jetzt der Traum von irgendjemandem, der am Vorabend einen schlechten Leberkäse gegessen hat. Und er träumt sich einen Theaterabend im Lustspielhaus. Und wenn er jetzt aufwacht, gibt's uns plötzlich alle nicht mehr, zerfallen zu Staub und er geht sich einfach rasieren. Was ist wirklich wahr? Und bevor wir auseinandergehen, und ich spreche jetzt nicht von Figurproblemen, sprechen wir nochmal kurz über den Abschied. Ich glaube, dass der jetzige Moment gleichzeitig auch der Abschied ist vom Vorangegangenen und die Zeit einfach nur ein Zahnrad von Milliarden von Abschieden. Sprechen wir über unseren Abschied. Sie werden nach Hause gehen, ich werde nach Hause gehen, der Saal bleibt allein zurück. Wichtig, diese Kombination von Menschen wird es nie wieder geben. Und ich frage jetzt, ist es gut? Ist es schlecht? Ist es Yin oder Yang? Oder ist es einfach wurscht?
Alfred Dorfer mit einer Szene aus seinem aktuellen Stück Bis jetzt, mit dem er durch Österreich, durch Deutschland und auch durch die Schweiz tourt. Als Kabarettist, Herr Dorfer, machen Sie ja das, was Sie am liebsten machen. Sie sind Ihren Weg gegangen, können davon leben. Andererseits, wenn Sie zurückblicken, und das tun Sie ja in Ihrem aktuellen Programm, kann Kabarett irgendetwas bewirken?
Ja, Kabarett verändert nicht die Gesellschaft insofern, als dass morgen alle auf die Straße gehen nach meiner Vorstellung und das Sozialsystem umgekrempelt wird oder die Bildung plötzlich besser wird oder Frieden in Afrika und Ebola besiegt wird. Nein, aber ich glaube, und daran glaube ich fest, sonst würde ich diesen Job nicht machen, dass wir in homöopathischen Dosen im Einzelnen, in der Einzelnen Gedankengänge in Gang setzen können. Wir können aber weder das überprüfen, noch das Ergebnis, noch den Weg, den wir auslösen. Aber ich bin überzeugt, dass wir so wie ein unterirdischer Bach in den Menschen etwas auslösen können, im Sinne dieses Triggerns, des Auslösens. Deswegen ist es umso wichtiger, das entweder mit einer Form von Zuneigung zu tun und mit einer Form von Verantwortung zu tun, weil es nicht darum geht, dass die Menschen meine Meinung übernehmen. Das heißt, ich möchte kein Meinungspriester sein oder auch sie nicht in eine gewisse Richtung lenken, ideologisch. Ich halte Ideologie und Satire für unvereinbar. Sondern ich möchte einfach, dass was ausgelöst wird, was zu einer Selbstständigkeit führt, was zu einer Freiheit führt. Und daher ist es dann wieder Sache derjenigen oder desjenigen. Für mich geht es eigentlich nur, diesen Anfangskick zu setzen.
Ja, die Freiheit, das ist auch immer wieder mal das Thema in Ihren Stücken. Was ist Freiheit? Warum Freiheit? Gibt es falsche und richtige Freiheit? Was ist denn für Sie Freiheit, Herr Dorfer?
Es gibt eine falsche Freiheit, natürlich. Wenn Sie zum Beispiel Postings für freie Meinungsäußerung halten, dann liegen Sie falsch. Tja. Weil sich hinter einem Nickname zu verstecken und seine Meinungsgülle in die Öffentlichkeit zu setzen, hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Freiheit ist immer an Verantwortung gebunden. Es gibt keine Freiheitsdefinition, die ohne Verantwortung auskommt und daher ohne Respekt. Und das ist ja nicht zufällig, dass der Respekt aus unserem Sprachgebrauch verschwindet und immer öfter von Toleranz gesprochen wird, was ganz was anderes ist. Weil Toleranz heißt einfach nur, ich dulde etwas. Und das ist nicht mehr als eine hierarchische Geste von oben nach unten oder von unten nach oben. Aber Respekt heißt, dass ich hinschauen muss, dass ich mich mit dem anderen beschäftigen muss. Und daher irgendwann einmal auch die Dinge mit den Augen des anderen oder der anderen sehen kann. Partiell. Und dann erst beginnt Verstehen. Jetzt rede ich fast wie ein Pastor, oder?
Ja, wäre auch eine Möglichkeit für Sie gewesen.
Nein.
Meine ich nicht negativ. Haben Sie überhaupt was mit der Kirche am Hut?
Mit der Kirche? Mhm. Ich bin ausgetreten, und zwar in jungen Jahren schon, weil mir dieses Klerikale einfach nicht zu Gesicht stand. Glaube aber nicht, dass wir ohne Religion auskommen können. Und das treibt sogar sehr seltsame Blüten, nämlich zum Beispiel, dass wir in einer areligiösen Zeit jetzt zum Beispiel die Wissenschaft zur Religion erheben.
Zum Beispiel? Was meinen Sie damit?
Naja, an die Wissenschaft muss man ja auch glauben. Man muss daran glauben, dass das, was die Wissenschaft behauptet, mehr wäre als das, was sie kann. Das heißt, die Grenzen der Wissenschaft nicht mehr zu sehen und auch zu glauben, Wissenschaft könnte philosophische Fragen beantworten, ist ein Irrtum. Aber das ist eine Tendenz, die wir haben.
Und wenn wir nochmal auf die Freiheit zurückkommen, Wissenschaft argumentiert ja oft von einem bestimmten Freiheitsbegriff heraus. Das heißt, alles, was möglich ist, soll auch erlaubt sein, ob das nun bestimmte Fortpflanzungstechniken sind oder Therapien, um Krankheiten zu beurteilen oder zu heilen. Darf es diese Freiheit sein?
Dazu muss man sagen, dass Medizin eigentlich mehr ist als Wissenschaft. Wir leben in diesem Irrtum zu glauben, Medizin wäre Wissenschaft. Aber ein guter Arzt ist natürlich wesentlich mehr als ein Wissenschaftler. Und daher transzendiert die Medizin eigentlich die Wissenschaft. Man kann es auch so sagen, dass die Wissenschaft sowas wie der erste Offizier der Medizin ist. Und in gewissen Bereichen, wo es um Technik geht und um ein technisches Problem, natürlich ganz großartige Leistungen vollzieht. Und dort, wo die Technik, wo dieses Verständnis, dieses mechanistische Verständnis vom Menschen nicht ausreicht, wie zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen, bei seelischen Erkrankungen, bedarf es eines wirklich guten Arztes, der eben mehr weiß als Wissenschaft.
Ja, so eine Art Wissenschaftler, eine Art Arzt, eine Art Offizier, alles Mögliche zusammen, könnten Sie oder sind Sie ja vielleicht auch, Herr Dorfer, in Ihrem Stück bis jetzt, wo Sie alles das auf die Bühne bringen, was Sie und andere die ungefähr so alt sind wie Sie, 53, erlebt haben, privat, politisch. Das Ganze wird vermischt auch mit bestimmten Musikstücken aus dieser Zeit. Und Sie sind viermal zu sehen, im November und im Dezember hier im Rhein-Main-Gebiet. Im November sind Sie erstmal in der Käs, und zwar am 18. November und am 19. November im Saalbautheater und dann nochmal im Dezember, am 5. und 6. Dezember im neuen Theater Höchst. Ich freue mich drauf.
Ich
komme nochmal in die Vorstellung.
Bitte, ja.
Und zum Schluss noch ein String-Concerto von Antonio Vivaldi. Es ist die Nummer 8, Riom-Verzeichnis 127 D-Moll. Die Satzbezeichnungen lauten Allegro, Largo, Allegro. Es musiziert das Collegium Musicum 90 und das Simon Standage. Vielen Dank, Alfred Dorfer.
Dankeschön.